Ja, schön, dass ich wieder mal bei euch hier in Bamberg sein darf. Ich bringe euch ganz liebe und herzliche Grüße mit aus Stadtroda in Thüringen und wünsche uns natürlich einen gesegneten Sabbat und dass wir wirklich geführt und gefüllt sind von Gottes Geist, der uns ansprechen möchte, jetzt in dieser Predigtstunde. Und ich sage es klar und deutlich, wir reden jetzt in dieser Predigtstunde über Nachfolge. Und wenn es euch zu lang ist und ihr den Gottesdienst beenden möchtet, dann gebt mir einfach ein Zeichen. Dankeschön. Die Bibel und gerade das Neue Testament spricht ja immer wieder über die Nachfolge und was es persönlich bedeutet für dich und für mich. Und deshalb wollen wir auch uns einen Bibeltext hernehmen, der darauf eingeht und uns ein Stück begleitet. Und den finden wir im Johannesevangelium, Kapitel 21. Johannes, Kapitel 21 und dort die Verse 18 bis 22. Da steht: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtestest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er, nämlich Jesus, dies gesagt hatte, sprach er zu ihm: Folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus liebte, der sich auch beim Abendmahl an seine Brust gelehnt und gefragt hatte: Herr, wer ist, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus: Herr, was ist aber mit diesem? Petrus meinte damit Johannes. Und Jesus sprach zu Petrus: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Bevor wir jetzt in dieses Gespräch zwischen Jesus und Petrus einsteigen und uns darüber austauschen wollen, zuvor etwas noch, wie es zu dieser Begebenheit kam. Jesus war am Kreuz von Golgatha verstorben. Die Jünger waren enttäuscht, waren verzweifelt, waren resigniert. Und es blieb ihnen nichts weiter übrig, als aus Berufswegen wieder zu ihrem alten Beruf zurückzukehren, sich in das Boot zu setzen, um auf den ihnen wohlbekannten See Genezareth zu fahren, um dort Fische zu fangen. Sie hatten ihre Netze ausgeworfen, um einen großen Fang zu machen, doch dieser blieb aus. Ihr ganzer Einsatz der Nacht über war ein Misserfolg. In der Morgendämmerung kamen sie nun mit ihrem Schiff in die Nähe des Ufers. Sie waren müde, sie waren abgespannt, waren enttäuscht. Und plötzlich ruft ihnen ein Fremder zu: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Doch die Jünger verneinen. Und an dieser Stelle reagiert der Fremde: Es ist der von den Toten auferstandene Messias. Und er sucht die Gemeinschaft mit seinen Jüngern aufs Neue, so wie Jesus auch heute und jeden Sabbat und immer wieder die Gemeinschaft sucht mit dir und mir. Jesus möchte Gemeinschaft. Er möchte nicht, dass du isoliert in Quarantäne sitzt, sondern Jesus möchte dir ganz nahe sein, in einer persönlichen Beziehung. Und das Erstaunliche, was jetzt geschieht, ist wie am Beginn seines Wirkens, genau wie damals, als er seine Jünger berief und in die Jüngerschaft zu sich nahm. Nämlich auch da begegnete er ihnen und sie waren gerade so ganz unten, weil sie auch damals vor etwa 3,5 Jahren nichts gefangen hatten. Die Netze waren leer geblieben und sie kamen ans Ufer und Jesus ruft sie in den Dienst und sagt, ihr sollt ab sofort keine Fische mehr fangen, sondern ihr sollt Menschenfischer werden. Nachzulesen im Lukas Kapitel 5, die Verse 4 bis 11, wo es heißt, und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Und Jesus sprach zu ihnen, ja, ich will euch zu Menschenfischern machen. Diesmal, und wir kommen zu unserem Ausgangstext zurück, ruft Jesus seine Jünger, kommt zum Frühstück. Und sie setzen sich gemeinsam, um miteinander zu essen. Auch übrigens, das ist etwas ganz Besonderes, was wir pflegen sollten. Die Gemeinschaft beim Essen. Die Gemeinschaft bei einem gemeinsamen Miteinander. Auch wenn es schwerfällt, auch wenn es untersagt ist. Jesus schickt auch diesmal seine Jünger wieder hinaus auf den See Genezareth und er sagt ihnen, werft eure Netze aus und auch diesmal kommen sie mit einem großen gefüllten Netz oder Netzen zurück. Sie haben unzählige Fische in ihren Netzen. Und dann kommen sie ins Gespräch. Nein, eigentlich unterhält sich Jesus nur mit Petrus. Die anderen, die zwar dabei sitzen, sind nicht in dieses Gespräch direkt involviert. Und dann sagt Jesus zu Petrus am Ende vom Vers 19, folge mir nach. Eine zentrale Aussage dieses Dialoges. Eine zentrale Aussage auch für dein und für mein Leben. Auch heute sagt Jesus erneut zu dir, folge mir nach. Eine Aussage, die Jesus uns gegeben hat, als wir Ja zu ihm gesagt haben. Als wir in der Taufe unser Leben ihm übergeben haben. Und egal, ob du erst letztes Jahr getauft wurdest oder schon 50, 60 Jahre, wie wir so schön sagen, in der Wahrheit stehst, du schon so viele Jahre getauft bist. Ich kann mich noch erinnern an das Taufjubiläum vom Friedrich 2019, 50 Jahre. Und immer noch folgen wir Jesus nach. In unserem persönlichen Leben wollen wir deshalb ihm ganz persönlich zur Verfügung stehen. Und da müssen wir uns dabei fragen, sind wir bereit, liebgewordene Gewohnheiten zu beenden, eine charakterliche Veränderung vorzunehmen oder von Jesus vornehmen zu lassen, weil wir schon viele, viele Jahre damit zu tun haben und es uns nicht gelingt, unseren Charakter von Jesus veredeln zu lassen, weil wir meinen, wir schaffen das alleine. Warum ruft Jesus in dieser Begebenheit ausgerechnet den Petrus erneut in seine Nachfolge? Petrus, der von Natur aus ein Choleriker war, ein ausgesprochener, temperamentvoller Mann mit einem ausstrahlenden Charakter, möchte ich sagen, der sich zu Jesus bekannte, während der 3,5 Jahre es ihm immer wieder bestätigte. Ich denke nur an den Ausspruch in Matthäus Kapitel 26, Vers 33, wo er sagt: Und wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, doch ich niemals. Ich werde mich niemals an dir ärgern. Und wenn alle dich verlassen, ich bleibe an deiner Seite. Ja, ein gewaltiges Versprechen, was Petrus damals seinem Herrn gab. Egal was passiert, ich stehe zu dir. Doch dann, so wissen wir es, kam die Stunde der Wahrheit. Die Stunde, als Petrus versagte und der von sich so überzeugte und selbstbewusste Jünger Jesus innerhalb von kürzester Zeit dreimal verleugnete. Plötzlich war die Nachfolge zerflossen, wie der Schnee in der Sonne. Plötzlich war es zu Ende mit der Nachfolge. Ellen White schreibt dazu im Leben Jesu auf Seite 529, dass Petrus den Herrn verleugnet hatte, war ein schändlicher Gegensatz zu seinen früheren Treuegelöbnissen gewesen. Er hatte den Herrn entehrt und sich das Misstrauen seiner Brüder zugezogen. Diese glaubten, dass er seine frühere Vertrauensstellung unter ihnen nicht mehr einnehmen dürfte. Und auch er selbst fühlte seine eigene Unwürdigkeit. Ehe er nun berufen wurde, sein Apostelamt wieder aufzunehmen, musste er vor allen Jüngern den Beweis für seine wahre Reue erbringen, damit die Sünde nicht abermals ihren Einfluss auf Jesu Diener gewinnen würde. Der Heiland schenkte ihm die besondere Gelegenheit, das verloren gegangene Vertrauen seiner Brüder wiederzugewinnen und so weit wie möglich die Schmach und Unehre zu beseitigen, die sein schändliches Verhalten dem Evangelium von der Herrlichkeit Jesu gebracht hatte. Hiermit wurden allen Nachfolgern Christi eine eindrucksvolle Lehre gegeben. Für Petrus waren diese Worte "Folge mir nach" äußerst lehrreich und bedeutungsvoll. Sie waren ihm nicht nur in Bezug auf sein Sterben, sondern auch für jeden Schritt in seinem weiteren Leben mitgeteilt worden. Bisher hatte Petrus lieber selbstständig gehandelt und versucht, aus von sich für Gottes Sache Pläne auszuarbeiten, anstatt geduldig auf die Anweisungen Jesu zu warten, um diese dann zu befolgen. Ja, er war bestrebt, voranzugehen, man könnte das auch als Aktionismus bezeichnen, um selbst seine Ideen Realität werden zu lassen. Die Bibel sagt, es soll nicht durch Heer oder Macht geschehen, sondern durch meinen Geist. Und wenn Jesus sagt, folge du mir nach, dann heißt das, Jesus geht voran und ich gehe ihm Schritt für Schritt hinterher. Nicht ich gehe voran und dann schaue ich mal, ob Jesus mitkommt. Im Matthäusevangelium Kapitel 16 wird diese Nachfolge noch etwas konkretisiert und deutlicher. Wenn Jesus zu seinen Jüngern sagt, was es heißt, eine aufrichtige und ernste Nachfolge zu praktizieren. Da heißt es, Matthäus Kapitel 16, Vers 24, da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ja, für manchen geht diese Aussage zu weit. Für manchen ist diese Aussage vielleicht schon das Überschreiten der sogenannten Schmerzgrenze. Diese Worte der Selbstverleugnung zeigen hier, muss ich wirklich an die Grenze meiner Persönlichkeit gehen und meinen Ego aufgeben. Als Nachfolger sollten wir bereit sein, um seinetwillen Nachteile in Kauf zu nehmen und dorthin zu gehen, wo er uns hinhaben will. Nur dann, wenn wir uns ständig um die Rettung von Menschen bemühen, die für die Christus gestorben ist, dann wissen wir, in welcher Art und Weise wir unseren Glauben sichtbar zeigen und umsetzen. Treue Nachfolger suchen nicht den bequemsten Platz und die leichteste Aufgabe, nein, sie sind dort zu finden, wo die Arbeit am schwersten und ihre Hilfe am nötigsten ist. Und genau das wünscht sich Jesus von dir und von mir. Er möchte in deinem und in meinem Herzen wohnen. Ein wunderschönes Kinderlied, ich hätte es gerne euch vorgesungen, heißt: Komm in mein Herz, ja, komm in mein Herz, Herr Jesus, komm heut hinein, nimm ganz es ein. Ja, komm in mein Herz, Herr Jesus. Du hast zu jeder Zeit die persönliche Freiheit, diesen Ausspruch in einer Bitte an Jesus zu geben oder dich dem zu verschließen. Ob Jesus in dein Herz kommt oder dein Herz mit anderen Dingen gefüllt ist, das ist deine persönliche Entscheidung. Jesus hat jeden von uns dafür seinen freien Willen gegeben. Aber wir kommen noch einmal zurück auf das Gespräch zwischen Jesus und Petrus. Und da fragt der Heiland den Jünger gleich dreimal hintereinander, ob er ihn lieb hat. Und Petrus verwundert sich und antwortet jedes Mal ganz selbstverständlich und mit klarer Überzeugung: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Warum stellt Jesus diese Frage dem Petrus gleich dreimal? Genau dreimal hatte Petrus seinen Herrn und Meister verleugnet. Und dabei habe ich mir die Frage gestellt und ich stelle sie auch euch. Meine lieben Geschwister und Freunde, wie oft haben wir in unserem Leben Jesus schon verleugnet oder uns einfach nicht zu ihm bekannt? Im Neudeutsch sagt man auch: Wann und wo haben wir uns bei unseren Mitmenschen nicht geoutet? Ja, und Jesus fragt immer und immer wieder: Dich und mich, hast du mich noch lieb? Auch eine sehr wunderbare Konstellation, dass Jesus als der, der eigentlich jetzt eine Entschuldigung erwarten müsste, seinen Jünger fragt: Hast du mich noch lieb? Da denke ich an die Zeit, als unsere Kinder noch klein waren, daran gewachsen sind und mancherlei Dummheiten angestellt haben, manche Dinge getan haben, wie das so Kinder machen. Und wir als Eltern dann manchmal sauer waren darüber, traurig waren. Aber als die Sache sich dann wieder beruhigt hatte, und das weiß ich besonders von meinem Sohn, dann kam er abends, so nach dem Abendbrot, und fragte mich: Vati, hast du mich trotzdem noch lieb? Ist das vielleicht euch auch da und dort schon begegnet? Aber hier ist es umgekehrt. Hier ist es andersherum. Hier kommt nicht Petrus zu Jesus und sagt, Jesus, ich weiß, was ich hier gemacht habe, als ich dich verleugnet habe, als ich dich enttäuscht habe und eigentlich auf mich hätte sauer sein müssen. Jesus, das ist mir bewusst, aber ich frage dich jetzt, hast du mich trotzdem noch lieb? Petrus braucht das nicht zu machen. Petrus kommt gar nicht in dieser Begebenheit dazu, sondern Jesus, sein Meister, sein Heiland. Na, nicht Petrus fragt seinen Herrn, sondern Jesus stellt den gefallenen Petrus diese Frage. Ellen White schreibt im Buch Das Leben Jesu auf Seite 504, der Heiland hatte Petrus mit Geduld, Mitleid und vergebender Liebe behandelt. So war er ihm auch jetzt gegenübergetreten und hatte gezeigt, wie er auch den Übertreter Barmherzigkeit widerfahren ließ. Das tat er uns zum Vorbild. Petrus hatte seinen Herrn verleugnet, doch Jesus entzog ihm nicht seine Liebe. Und so soll jeder Nachfolger im Werk Gottes seinem Auftrag gerecht werden. Die Barmherzigkeit und Geduld Jesu sollen jedem seiner Nachfolger zum Ansporn und zum Nacheifern dienen. Ein sehr nachdenkenswertes Zitat. Jesus macht, wenn wir wieder in unser Gespräch gehen, in dem Vers 19, macht Jesus dem Petrus deutlich, du wirst in Zukunft ein treuer Nachfolger des Evangeliums sein und für mich einstehen und unerschrocken für das Evangelium eintreten und am Ende einen Märtyrertod erleiden. Petrus schreibt dies selbst in seinem zweiten Brief, 2. Petrus, Kapitel 1, in den Versen 12 bis 14. 2. Petrus, Kapitel 1, Verse 12 bis 14. Darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Leibe bin, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere. Vers 14, da ich weiß, dass ich mein Zelt bald ablegen werde, so wie es mir auch der Herr Jesus Christus eröffnet hat. Petrus, der von Jesus eine zweite Chance in die Nachfolge zu gehen bekommt, war wieder in sein Apostelamt berufen worden. Petrus hatte die zweite Chance erhalten. Und nun erlebte er als Mitarbeiter Gottes in großen Prüfungen, die über ihn kamen, wie er standhaft diese Prüfungen zu bestehen hatte. Und auch in deinem Leben wirst du Prüfungen erleben, wo Gott dich prüft und wo Gott sehen möchte, ob du standhaft bleibst, ob du dich zu ihm bekennst. Und diesmal wollte Petrus bei all den Gelegenheiten, bei all den Situationen, die ihm begegneten, Jesus seine Liebe unter Beweis stellen. So stand Petrus für den Rest seines Lebens zu dieser Botschaft und war bereit, mit allem, was er hatte, für seinen Meister einzustehen. Dies wird im Wirken der Apostel immer wieder deutlich aufgezeigt. Und auch du darfst dich fragen, wie reagiere ich in dieser und jener Situation, in dieser und jener Anfechtung? Bekenne ich mich zu Jesus Christus, meinem Heiland? Stehe ich zu ihm, so wie dieser Petrus? Da wird in Apostelgeschichte 4 von dem Verhör des Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat berichtet. Wir kennen die Begebenheit, sie hatten im Vorfeld am Eingang des Tempels einen Gelähmten geheilt, als sie ihm begegnete und dieser Gelähmte bettelte, sagten sie zu ihm, Gold und Silber haben wir nicht, aber im Namen Jesu stehe auf und gehe umher. Und nun wurden sie gefragt vom Hohen Rat, durch welche Kraft und in welchem Namen sie all dies getan haben. Petrus stand auf und sagte ganz klar und unmissverständlich, wir tun dies im Namen Jesu von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den ihr umgebracht habt, denn es ist in keinem anderen Heil und ist auch kein anderer Name unter den Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Nach Apostelgeschichte Kapitel 4, Verse 10 und 12. Auch eine andere Begebenheit finden wir. Apostelgeschichte 5, Vers 29. Sie stehen wieder vor dem Hohen Rat, sind wieder angeklagt und müssen sich verantworten für die Verkündigung des Evangeliums, für die Verbreitung der wunderbaren Botschaft von dem auferstandenen Messias, welche sie verkündigen in allen Städten und Synagogen. Zu jeder Gelegenheit. Und dort werden sie vor den Hohen Rat gebracht und es heißt, habt ihr das immer noch nicht verstanden? Wir haben es euch doch strengstens verboten, die Lehre von diesem Jesus aus Nazareth zu verkündigen. Und dann antwortet Petrus und die Apostel, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Dieser Petrus wusste, dass ein echter Nachfolger mit all seinen menschlichen Bemühungen nur dann zum Erfolg kommen kann, wenn diese sich mit der göttlichen Macht seines Erlösers verbindet. Und so verkündigt dieser von Jesus erneut in die Nachfolge gerufene Petrus das Evangelium bis zum letzten Tag seines Lebens. Und dann war noch eine Frage im Raum, auf die ich noch kurz eingehen möchte. Als Jesus mit Petrus im Gespräch ist, da schaut Petrus rüber zu Johannes und sagt zu Jesus, und was wird mit diesem Bruder? Und auch wir erleben das sehr oft in unseren Gemeinden. Petrus fragt sich, ja, was wird jetzt mit Johannes? Warum sprichst du ihn nicht an, Jesus? Und Jesus sagt heute zu dir, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, kümmere dich nicht um das Seelenheil und um die Glaubenseinstellung von diesem und jenem Bruder oder von jener Schwester und mach dir keine Gedanken darüber, wie dieser Bruder sich mit der Thematik oder mit jener Thematik auseinandersetzt, das ist für dich nicht wichtig. Und das ist so wichtig, dass Jesus das dem Petrus sagt und dass er uns das heute sagt, weil wir uns viel, viel intensiver um die Glaubenseinstellung und die und das Glaubensleben unseres Mitbruders kümmern als um unser eigenes. Wir haben Befürchtungen, dass dieser und jener Bruder vielleicht in eine extreme Richtung geht oder dass er manche falsche Auffassungen hat. Jesus sagt, überprüf deine persönliche Standortbestimmung und frage dich, bist du heute in der Nachfolge? Und wenn nicht, dann folge mir nach und vergiss die Glaubensüberzeugung deines Bruders oder deiner Schwester. Ich rede natürlich jetzt nicht von irgendwelchen Verfehlungen, die müssen immer und immer wieder in der Gemeinde angesprochen werden, wenn es um moralische Dinge geht und dergleichen mehr. Ja, Petrus fragt sich jetzt selbst, werde ich meinen Glauben gerecht? Werde ich in meiner Nachfolge bestehen? Denn jeder von uns hat von Gott seine Gaben, seine Fähigkeiten und seine Qualitäten bekommen. Und jeder von uns wird sie in seiner Art, wie sie ihm Gott geschenkt hat, auch ausleben. Doch bei manchen ist das halt wichtig, seine eigenen Schwächen, sein eigenes Unvermögen damit zu entschuldigen, um auf den Bruder oder die Schwester zu zeigen. Ich habe einmal ein schönes Beispiel oder Sprichwort gehört. Da heißt es, bei vielen Menschen beschränkt sich die Nächstenliebe darauf, anderen gute Ratschläge zu geben, die man selber nie befolgen würde. Könnt ihr euch auch von manchen Gesprächen berichten, die ich in meinem Glaubensleben so mit diesem und jenem Bruder oder Schwester geführt habe. Petrus fragt sich, wie wird es denn weitergehen mit dem Glaubensmann Johannes? Wird er denn noch am Leben sein, wenn du wiederkommst? Ja, wie viele Menschen heute gleichen diesem Petrus. Sie kümmern sich um die Angelegenheiten anderer und brennen darauf, deren Pflichten kennenzulernen, während sie Gefahr laufen, ihre eigenen Aufgaben zu vernachlässigen. Unsere Pflicht ist es, auf Jesus zu schauen und ihm persönlich nachzufolgen. Bei unserem Nächsten werden wir stets Fehler und Mängel entdecken. Doch in Christus allein ist die Vollkommenheit. Nicht auf Bruder X und Schwester Y schauen, sondern eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus leben. Für einen Nachfolger Jesu bedeutet das, eine ununterbrochene tägliche Nähe zu suchen. Die Nähe zu unserem Heiland, um zu wissen, das Wesen Gottes in uns verändert meinen Charakter, veredelt meinen Charakter für Gottes neue Welt. Und wenn das geschieht, dann wird sich jeder von uns mehr und mehr, Schritt für Schritt, in die Nachfolge Jesu begeben. Denn Christus lebt in uns. Und wir haben den Glauben, den Jesus bei seinem zweiten Kommen erwartet. Und wenn du diesen Glauben noch nicht hast, dann bitte Gott, dass er ihn dir schenkt. Diesen Glauben bei all den chaotischen Dingen, die uns in diesem Leben und in dieser Welt momentan begegnen. Wir brauchen diesen Glauben und diese Zuversicht, die in diesem Wort, in der Heiligen Schrift, uns gegeben ist. Und ich wünsche uns, dass wir diesen Glauben an die Erlösung durch Jesus Christus in uns tragen und die Heilsgewissheit, unseren Mitmenschen jeden Tag neu weitergeben. Amen.